Harald Jähner, Wolfszeit, Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955. Wer heutzutage im Schulunterricht ein Geschichtsbuch aufschlägt, wird zu den Jahren nach dem Kriegsende in Deutschland nicht viel finden. Auf das Kapitel über den Zweiten Weltkrieg folgt direkt das über das Wirtschaftswunder in Westdeutschland, als ob dazwischen nie etwas passiert wäre. Dabei gibt es von der Zeit zwischen 1945 und 1955 einiges zu erzählen. Immerhin musste sich ein völlig zerstörtes Land neu aufbauen, Millionen von Vertriebenen unterbringen und sich gleichzeitig noch die Demokratie beibringen. Nicht umsonst spricht man in diesem Zusammenhang auch von der Wolfszeit, um das Wilde, Anarchische und Egoistische dieser Zeit zum Ausdruck zu bringen. Aber diese Blinks zu Harald Jähners gleichnamigem Buch zeigen, dass es durchaus auch eine Zeit voll Aufbruch und Lebensfreude war. Sie erzählen vom harten Alltag der ersten Jahre und erklären, wie diese Erfahrungen dazu beigetragen haben, dass Deutschland trotz Verdrängung und Altnazis politisch stabil wurde. Blink Nummer 1. Nach dem Krieg lag Deutschland in Trümmern und begann den Wiederaufbau. Es roch nach Schweiß, Blut, Rauch und Fusel. Während Rote Armee und Deutsche Wehrmacht die Häuserfronten ins Kreuzfeuer nahmen, harrte der Berliner Feuilletonist Friedrich Luft mit einigen anderen Leuten in einem Keller am Nollendorfplatz aus. Erst als die Waffen ungewöhnlich lange geschwiegen hatten, spähte er hinaus. Zwischen den Trümmern auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatte jemand weiße Fahnen gehisst. Er band sich selbst einen weißen Stofffetzen um den Arm und rannte nach draußen. Als Deutschland im Mai 1945 die Kapitulation erklärte, lag das ganze Land in Trümmern. Genauer gesagt, in 500 Millionen Kubikmetern Trümmern. Die großen Städte waren weitgehend zerbombt und damit stand für die überlebenden Deutschen ihre erste Nachkriegsaufgabe fest. Enttrümmerung. Bereits mit den Bombardierungen der deutschen Städte ab 1940 hatten die Nationalsozialisten damit begonnen, die Trümmer aus den Straßen zu räumen. Allerdings waren für die harten Arbeiten reihenweise Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter eingesetzt worden. Jetzt mussten die Deutschen erstmals selbst anpacken. Man könnte nun erwarten, dass das Ausmaß der Zerstörung allen Grund zur Hoffnungslosigkeit gegeben hätte. Doch es herrschte in weiten Teilen der Bevölkerung ein seltsamer Elan vor. Vielleicht hatten die Deutschen sich schon zu sehr an den Anblick der Verwüstung gewöhnt, als dass sie sich davon noch entmutigen ließen. In den ersten Tagen nach Kriegsende riefen die Alliierten Freiwillige zur Enttrümmerung, gegen eine warme Suppe. Etwas später ging man planvoller vor. In fast allen Städten wurden ehemalige NS-Parteigenossen zum Aufräumen angehalten. In Duisburg drohte ein Ausschuss von ehemaligen NS-Gegnern sogar damit, dass entlassene politische Häftlinge die Parteimitglieder notfalls zur Zwangsarbeit abholen würden. Zu ikonischer Berühmtheit gelangten die Trümmerfrauen. Die typischen Fotografien von jungen Frauen in besten Sonntagskleidern, die Geröll wegschaufeln, prägten unser Bild vom Wiederaufbau schon allein deshalb, weil ihr Anblick so skurril ist. Waren diese Bilder also gestellt? Nein, denn tatsächlich waren die Trümmerarbeiten vor allem Frauensache, da hunderttausende Männer im Krieg gefallen waren. In Berlin ackerten 26.000 Frauen, aber nur 9.000 Männer auf und an den Schuttbergen. Aber warum machten sich die Trümmerfrauen so schick für die Plackerei? Nun, sie wollten sich nicht modisch inszenieren, sondern trugen einfach das Einzige, das sie noch besaßen. Sie hatten ihre besten Kleider gerettet, als sie vor Bomben und Kugelhagel geflohen waren. Blink Nummer 2. Millionen Flüchtlinge, Kriegsgefangene und Vertriebene vagabundierten durchs Land. Im Sommer 1945 saßen die ersten Berliner bereits wieder in Schlips und Kragen in den Cafés am Kurfürstendamm und nippten an ihrem Nachmittagskaffee, während in anderen Straßen der Stadt ausgemergelte Gestalten auf der Bordsteinkante hockten und sich um eine Tasse Suppe versammelten. Der Krieg hatte nicht alle Orte und nicht alle Menschen gleichermaßen getroffen. Auch deshalb war Deutschland voll von Vagabunden. 75 Millionen Menschen lebten nach Kriegsende in den vier Besatzungszonen der Alliierten. Mehr als 40 Millionen, also mehr als die Hälfte von ihnen, waren auf dem Weg zurück in ihre Heimat oder auf der Suche nach einem neuen Zuhause. In Lastwagenkolonnen, in übervollen Zügen oder einfach zu Fuß entlang zerstörter Gleise reisten sie quer durch Deutschland und Europa. 12,5 Millionen Deutsche aus den ehemals deutschen Ostgebieten strömten in den Westen, wo sie ein hartherziger Empfang erwartete. Von ihren Landsleuten wurden die Neuankömmlinge als Ausländer betrachtet und als Polacken beschimpft. Man nahm sie nur widerwillig auf, zumal der Wohnraum im zerstörten Land ohnehin schon viel zu knapp war. Immerhin waren 45% aller Wohnungen zerstört. Landwirte oder Familien mit großen Häusern wurden kurzerhand zur Aufnahme der Ostdeutschen verpflichtet. Man ahnte wohl, dass man nicht auf Freiwilligkeit bauen konnte, in einer Zeit, in der es für viele ums nackte Überleben ging. Mit der Kapitulation Deutschlands waren auch 8 bis 10 Millionen von den Nazis verschleppte Kriegsgefangene, viele von ihnen aus Osteuropa, plötzlich frei. Wenn sie nicht schon auf eigene Faust Richtung Heimat zogen, blieben sie noch eine Weile in den ehemaligen Arbeitslagern, von wo aus die Besatzungsmächte ihre Rückkehr organisierten. Teilweise mussten sogar Übergangslager oder Barackenstädte neu eingerichtet werden. Dort harrten vor allem viele der von den Nazis verschleppten Juden aus, bevor sie in die USA oder nach Israel weiterreisten. In ganz Deutschland waren die Menschen also in Bewegung. Die jahrelangen Wanderbewegungen führten Städter mit Dörflern zusammen, Osteuropäer mit Westdeutschen, Intellektuelle mit Bauern, Konservative mit Liberalen und bewirkten einen regen kulturellen Austausch, den man vorher so nicht kannte. Es dauerte lange, bis Deutschland aus diesem Stadium der Neuordnung herausgewachsen war und alle Flüchtlinge eine Heimat gefunden hatten. Das letzte große Barackenlager wurde erst 1966 aufgelöst. Blink Nummer 3. Mit Partys feierten die Menschen die Freude am Überleben. Auf Fotos der Nachkriegszeit sehen wir ausgemergelte Gestalten, Frauen und Männer, die von den körperlichen und seelischen Strapazen des Krieges gezeichnet sind. Was diese Bilder nicht zeigen, es wurde auch viel getanzt, gefeiert und geflirtet in dieser Zeit. Das Gefühl, dem Tod nur knapp entronnen zu sein, führte zu einer gesteigerten Lebensintensität. Manche beschreiben es sogar als Vergnügungssucht. Die Menschen in Deutschland hatten noch das Donnern der Bombennächte in den Ohren, doch die Tanzlokale in den Großstädten taten ihr Bestes, diese Erinnerungen mit Boogie-Woogie und Swing zu übertönen. Roxy, Robin Hood, Monte Carlo. Die Etablissements in den Seitenstraßen des Kudamms hatten bereits im Sommer 1945 wieder ihre Türen geöffnet. Und sie waren voller junger Leute, die hungrig aufs Leben waren. Nicht nur in den Großstädten, auch auf dem Land feierte man. Partys fanden unter freiem Himmel und in Festzelten statt, sofern sie von den Alliierten genehmigt wurden. Denn ab sofort musste jede größere Veranstaltung angemeldet werden. Man feierte ausgelassen mit dünnem Bier, selbstgebrautem Schnaps oder ganz alkoholfrei mit saurer Molke. Nur die deutschen Weinanbaugebiete mussten in den Nachkriegsjahren bei ihren Getränken keine Abstriche machen. In den Nachkriegsfilmen wird das Nachtleben oft als eine Domäne von Schwarzhändlern und Kleinganoven dargestellt. In Wahrheit feierten sie alle, junge und ältere, reiche und arme, ja selbst die, die alles verloren hatten. Die sozialen Unterschiede spielten keine große Rolle, denn allen war nur zu präsent, wie schnell man alles verlieren konnte. Aber natürlich gab es auch viele, denen die Feierlaune gründlich vergangen war. Meist allerdings nicht so sehr, weil auf ihrem Gewissen die schwere Kriegsschuld der Deutschen lastete, sondern eher, weil sie unter ihrem eigenen Elend litten. Es waren die Traumatisierten, Kranken und Verbitterten, die keine Hoffnung mehr sahen, die nur noch dahinsiechten oder irgendwo zwischen Leben und Tod in der Warteschlange hingen. Für sie klang jedes Lachen nur wie höhnisches Gelächter. Blink Nummer 4. Der Krieg stellte die Geschlechterrollen auf den Kopf und manche Ehe auf eine harte Zerreißprobe. Viele Jahre waren die Frauen, die im oder vor dem Krieg geheiratet hatten, alleine zurechtgekommen. Sie hatten Geld verdient, Kinder aufgezogen und den Haushalt geregelt. Jetzt kehrten ihre Männer zurück, erinnerten jedoch nur noch entfernt an die Personen, denen die Frauen einst ewige Treue geschworen hatten. Die Heimkehrer waren Pflegefälle und übellaunige Gesellen, die von den Erlebnissen an der Front traumatisiert waren und ihrem eigenen Ideal eines Familienoberhaupts nicht gerecht werden konnten. Statt ihre Familie zu versorgen, vegetierten sie zu Hause dahin und lagen der Frau auf der Tasche. Aus Scham werteten viele von ihnen die Leistungen ihrer Frauen ab und reagierten bitter und hartherzig, um das Gefühl der eigenen Überflüssigkeit zu unterdrücken. Zu ihren Kindern fanden die Heimkehrer oft ihr Leben lang keinen Draht. Und für die im Krieg geborenen Töchter und Söhne war es, als stünden ihnen Fremde gegenüber. Wenn sich die Väter pädagogisch einbrachten, nutzten sie unbeholfen den Drill des Militärs, um sich Anerkennung und Respekt zu verschaffen. Es war die einzige Sprache, die sie in den vergangenen Jahren gekannt hatten. In Millionen Familien hing der Haussegen schief. Die ersten Frauenzeitschriften gaben Scheidungstipps, doch die Rechtslage war so schwierig, dass nur wenige Frauen diesen Schritt wagten. Die Mehrheit arrangierte sich in ihrer Ehe. Doch neben der Resignation und Kälte in vielen Ehen gab es schon in den ersten Monaten nach Kriegsende auch sexuellen Hunger und die Sehnsucht nach Nähe und Ausgelassenheit. Die Berliner Zentralverwaltung sah sich angesichts der freizügigen Laune veranlasst, den Spielfilm Straßenbekanntschaften in Auftrag zu geben, in dem sie vor Geschlechtskrankheiten warnte. Der herrschende Männermangel ermutigte verwitwete und unverheiratete Frauen einerseits zu offensiven Avancen, kratzte aber gleichzeitig auch an ihrer Würde. Denn sie taten vieles, das vorher undenkbar gewesen wäre, nur um nicht alleine dazustehen und ohne Ehemann und Kinder alt werden zu müssen. Die heimgekehrten und ledigen Männer entpuppten sich als begehrte Minderheit, was ihr gewaltig angeknackstes Selbstbewusstsein in kurzer Zeit sanierte. Blink Nummer 5. Der Hunger kam für viele erst nach dem Krieg. In den letzten Kriegswochen spielten sich in vielen deutschen Städten Szenen ab, die vom puren Überlebenskampf zeugten. Menschen krochen aus ihren Luftschutzkellern, suchten und plünderten alles, was in den hinterbliebenen Ruinen noch nützlich sein könnte, seien es Lebensmittel oder Kleidung. Da nicht abzusehen war, was in den kommenden Tagen und Wochen geschehen würde, verfielen viele Menschen in rauschhafte Gier und angstvolles Hamstern. Doch nach dem Krieg gingen auch diese gestohlenen Vorräte langsam zur Neige. Auch die bis dahin notdürftig gehaltene Infrastruktur war fast völlig zusammengebrochen. Spätestens als dann Ende 1946 einer der strengsten Winter seit Jahrzehnten einbrach, lernten viele Deutsche, was Hunger wirklich bedeutet. Um die knappen Vorräte zu verteilen, gaben die Alliierten Lebensmittelkarten aus. Pro Kopf standen einem Erwachsenen in der britischen und amerikanischen Zone 1500 Kalorien zur Verfügung, 65% der von Ärzten empfohlenen Menge. Pro Monat erhielt jeder Einwohner eine Karte mit Marken für Brot, Butter und andere Lebensmittel. Um etwas zum amtlich festgesetzten Preis zu kaufen, reichte Geld allein nun nicht mehr aus. Wer keine Marke auf den Tresen legen konnte, ging leer aus, egal wie dick das Portemonnaie war. Das brachte den Schwarzmarkt zum Blühen, wobei sich sowohl Käufer als auch Verkäufer strafbar machten. In Sachsen drohte Schiebern sogar die Todesstrafe. Doch selbst die Lebensmittelmarken waren keine Garantie, das Aufgedruckte tatsächlich auch in der angegebenen Menge zu erhalten. Wenn dann die Geschäfte leer blieben, strömten die Menschen zu Tausenden aufs Land, um bei den Bauern ihre letzten Sachwerte gegen Kartoffeln und Gemüse zu tauschen oder sich auf Feldern und in Vorratsspeichern einfach selbst zu bedienen. Jetzt kämpft jeder gegen jeden, titelten die Zeitungen. Erst mit der Währungsreform 1948 begann sich die wirtschaftliche Lage der Deutschen langsam zu ändern. Blink Nummer 6. Die Alliierten arbeiteten mit deutschen Kulturschaffenden an der Umerziehung der Nachkriegsbevölkerung. Die Alliierten hatten umfangreiche Pläne für die Neuordnung Deutschlands im Gepäck. Sollte dauerhafter Frieden einkehren, musste allerdings auch eine Neuordnung der deutschen Psyche stattfinden. Die Nazi-Ideologie musste aus den Köpfen heraus und einer demokratischen Denkweise Platz machen. Bei der geistigen Neuordnung sollten die Feinde des Nazi-Regimes helfen, deutsche Emigranten. Die sowjetischen Truppen arbeiteten zum Beispiel mit der Gruppe Ulbricht zusammen, die nach ihrem Leiter und späteren SED-Parteichef Walter Ulbricht benannt war. Die Gruppe sollte nicht nur integre Deutsche benennen, die für den Wiederaufbau der Verwaltung eingesetzt werden konnten, sondern sich auch um den Aufbau einer demokratischen Presse kümmern. Der Journalist Rudolf Hernstadt wurde mit der Gründung einer Zeitung für die sowjetische Besatzungszone beauftragt. Noch am 8. Mai 1945 streifte er durch die Trümmer Berlins auf der Suche nach einer funktionsfähigen Druckerpresse und Schreibmaschinen. Am 22. Mai erschien nach einem Kraftakt dann die erste Ausgabe der Berliner Zeitung und titelte auf 100.000 Exemplaren »Berlin lebt auf«. Auch die US-Armee hatte für ihre Zone den Aufbau einer demokratischen Presse geplant und hierzu Hans Habe auserkoren. Der Sohn eines zum Christentum konvertierten Juden war nach seiner Ausweisung aus Österreich 1938 in das US-amerikanische Ausbildungslager Camp Ritchie eingetreten, in dem Emigranten die Anti-Hitler-Koalition unterstützten. Habe gründete die Neue Zeitung, eine amerikanische Zeitung für die deutsche Bevölkerung, wie auf dem Titel zu lesen war. Sie war ein pluralistisches Blatt, ein Forum, in dem bekannte Intellektuelle wie Hermann Hesse, Thomas Mann und Max Frisch kontrovers diskutierten. Neben dem Aufbau einer demokratischen Presse gehörte die Entnazifizierung der öffentlichen Verwaltung zu den vorrangigen Zielen der Alliierten. 131 Fragen musste jeder Erwachsene in der amerikanischen Zone zu seinem Leben im NS-Regime ausfüllen. Waren sie in der NSDAP tätig? Wurden sie in die HJ eingezogen? Wie hielten sie es mit der Kirche? Wer entsprechende Antworten lieferte, wurde aus dem öffentlichen Dienst verbannt. Während die Amerikaner strengere Maßstäbe anlegten, gingen die Briten bei ihren Wiedereinsetzungen laxer vor. Im Rückblick wirken viele Entnazifizierungsmaßnahmen ziemlich harmlos, doch die Deutschen empfanden sie als Demütigung. Der Fragebogen erregte so sehr die Gemüter, dass Ernst von Salomon 1951 einen Roman mit dem Titel »Der Fragebogen« schrieb, der zu einem Bestseller der Nachkriegszeit wurde. Blink Nummer 7. Die Deutschen verdrängten Wortreich und suchten Sinn. »Hass ist unser Gebet und Rache unser Feldgeschrei«, hatte Goebbels den Deutschen noch 2 Monate vor Kriegsende eingebläut. Und tatsächlich hatten die Soldaten blindwütig weitergekämpft, auch als die Lage bereits aussichtslos war. Als die Alliierten nach Kriegsende einmarschierten, war von Kriegswut bei den Deutschen jedoch nichts mehr zu spüren. Hinterhalte und Widerstand blieben die Ausnahme. Die Deutschen hatten ihre Führertreue ausgeknipst wie eine alte Nachttischlampe und die ganze Vergangenheit gleich mit. Heute heißt es oft, dass die Deutschen ihre Erlebnisse aus der Nazizeit erst einmal still für sich verarbeitet hätten. Manche sagen, totgeschwiegen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Viele Deutsche waren geradezu redselig, was ihre Vergangenheit anging, was nicht bedeutet, dass sie sie auch verarbeitet hätten. So erschien nur 2 Jahre nach Kriegsende in der Zeitschrift Der Standpunkt ein Artikel zu der Frage, warum Deutschland in der Welt bloß so unbeliebt sei. Wortreich erörterte die Autorin mehrere Möglichkeiten, um dann zu dem Schluss zu kommen, dass Deutschland eben der Prügelknabe der Welt sei. Mit Deutschlands Geschichte könne es jedenfalls nichts zu tun haben. Eloquenter kann man kaum verdrängen. Anders gingen die Schriftsteller der sogenannten Kahlschlagliteratur mit dem Erlebten um. Vertreter wie Alfred Andersch und Wolfgang Borchert schilderten die Kriegserlebnisse aus dem Blick der kleinen Leute, in knapper und lakonischer Sprache. Sie kreierten damit Texte, die eine bedrückende Stille vermitteln. Eine Stille, die bis heute unser Bild der ersten Nachkriegsjahre prägt. Die Schriftsteller waren jedoch eine kulturelle Minderheit. Genauso wie jene, die mit sich selbst kritisch ins Gericht gingen und ihr eigenes Duckmäusertum während der Nazizeit aufarbeiteten. Daneben gab es bereits vereinzelte Stimmen, die die Elterngeneration öffentlich anklagten, sich gewissenlos und gutgläubig dem NS-Regime hingegeben zu haben. Ein Thema, das allerdings auch von den wortgewandteren Sinnsuchern meist ausgeklammert wurde, war die Ermordung der europäischen Juden. Entsprechend gering war das öffentliche Interesse an den Nürnberger Prozessen gegen einige der Hauptkriegsverbrecher. Die Mehrheit der Deutschen wollte sich der Schuld zunächst nicht stellen. Das eigene Weiterleben hätte angesichts der Ungeheuerlichkeit des Völkermords an den Juden wohl auch unerträglich erscheinen müssen. Blink Nummer 8. Deutschland hat sein Nachkriegswunder nicht verdient. Der Wirtschaftsaufschwung in der Bundesrepublik der 1950er Jahre markiert in den deutschen Geschichtsbüchern den Abschluss der Nachkriegsgeschichte und den Übergang zu einer neuen Normalität. Dabei hat sich im Deutschland der Nachkriegsjahre ein ganz anderes Wunder ereignet, das allerdings kaum jemand würdigt. Es ist immer vom Wirtschaftswunder die Rede. Und zu Recht. Doch das eigentliche Wunder der Nachkriegszeit ist, dass es trotz dieser Verdrängung und trotz der Rückkehr zahlreicher Nazi-Beamter in die öffentliche Verwaltung gelingen konnte, eine stabile Demokratie auf deutschem Boden zu etablieren. Mit schlafwandlerischer Sicherheit steuerte Deutschland in eine Ära der Biederkeit. Es ging in die spießigen 50er Jahre. Nach dem Grauen des Krieges sehnten sich die Menschen nach Stabilität. Der Alltag zwischen Schwarzmarkt und Plünderzügen, zwischen Entbehrungen und Überlebenskampf hatte der unauffälligen Bürgerlichkeit zu neuem Reiz verholfen. Und nicht zuletzt hatten die Anstrengungen der vertriebenen Integration einen Mentalitätswechsel bewirkt. Ganz ohne das Wirtschaftswunder wäre es wahrscheinlich dennoch sehr viel schwieriger gewesen, in Deutschland politische Stabilität zu schaffen. Doch so arbeiteten sich die Menschen in Ostdeutschland binnen weniger Jahre zur führenden Wirtschaftsmacht der kommunistischen Ostblockstaaten hoch. Und die Westdeutschen setzten sich mit ihrer Wirtschaftsleistung bald an die Spitze der westlichen Industrienationen. Mit historischer Gerechtigkeit hat dieser schnelle Aufschwung angesichts der deutschen Kriegsverbrechen jedoch nichts zu tun. Es war ein unverdientes Glück, dass die Deutschen wenige Jahre nach der Kapitulation wieder in gut geheizten Wohnungen vor reich gedeckten Tischen sitzen und sich über den kommenden Urlaub Gedanken machen konnten. Die Vergangenheit holte sie dann einige Jahre später auch noch einmal ein. Mit den Auschwitz-Prozessen in den 1960er Jahren begann die breite öffentliche Aufarbeitung des Völkermords an den Juden. Mittlerweile sind die meisten Deutschen einigermaßen zufrieden mit dem Stand der Erinnerungskultur. In den Äußerungen deutscher Politiker schwingt oft Stolz über die geglückte Vergangenheitsbewältigung mit. Die hysterischen Reaktionen auf harmlose Unkorrektheiten, wenn über den Holocaust gesprochen wird, zeugen allerdings weniger von Souveränität und Festigung. Wie solide die deutsche Demokratie wirklich ist, lässt sich also nicht genau sagen, zumal sie sich bisher noch nie in einer wirklich existenziellen Krise beweisen musste. Das waren die Blinks zu Wolfszeit von Harald Jähner. Die Kernaussage dieser Blinks lautet wie folgt: Die kollektive Erinnerung an die deutschen Nachkriegsjahre ist geprägt durch wenige, aber eindrückliche Bilder. Trümmerfrauen, Schwarzmarkthändler, Heimkehrer. Der Alltag war in Wirklichkeit wesentlich facettenreicher. Rücksichtslose Gier und Hilfsbereitschaft, Fremdenfeindlichkeit und Offenheit, Lebensfreude und Hoffnungslosigkeit existierten nebeneinander. Wahrscheinlich ist es unter anderem der Intensität dieser Erfahrungen zu verdanken, dass die Deutschen in nur wenigen Jahren einen tiefgreifenden Mentalitätswandel durchlebten und sich das Volk, das eben noch in totalem Gehorsam der Nazi-Ideologie gefolgt war, in eine demokratische Gesellschaft verwandelte. War das erhellend für dich? Wir geben uns sehr viel Mühe, die Kernaussagen der Bücher so aufzubereiten, dass du viel daraus mitnehmen kannst. Wir freuen uns über Feedback unter remember@blinkist.com.